Schön, dass ihr da seid in meinem Podcast. Ich freue mich. Ich habe einen tollen Gast. Es geht um das Thema Familie. Und da ist es ja ganz oft so, dass in Familien die Mütter meistens einer besonderen Belastung ausgesetzt sind. Mein Mann sagt an dieser Stelle immer, musst du ja nicht machen, lass doch stehen, mach ich das nachher. Das Problem ist nur, dass wir als Frauen ganz oft nicht gerne die Kontrolle abgeben und denken, bevor der das jetzt macht und bevor der mich 7-mal fragt, was er genau machen muss, mache ich es lieber selbst. Und genau da liegt diese mentale Last, Mental Load heißt das Neudeutsch, und diese Last tragen eben meistens die Frauen zu Hause in der Familie. Und ich habe einen Gast in dieser Woche, das ist Laura Fröhlich, die hat ein Buch dazu geschrieben und dieses Buch heißt Familie als Team, und darüber sprechen wir gleich, wir sprechen genau über diese Problematik. Dann habe ich ein fantastisches Buch von meinem Lieblingsautor Arno Strobel hier liegen, was ich euch gleich vorstellen will. Der neueste Strobel. Total klasse, total spannend, total. Boah, ich kann gar nicht sagen, wie schön ich das finde, wenn so ein neues Buch von ihm rauskommt, weil ich ihn auch persönlich kenne, sehr mag, weil wir befreundet sind, weil ich stolz auf ihn bin, dass er jetzt den 5. Mörderfinder veröffentlicht hat, den 5. dieser Serie. Der hat ja viel, viel mehr Bücher geschrieben. Finde ich ganz großartig. Es gibt Post von Martina und die geht in dieser Woche an einen Mann, an einen Schlagersänger, der einen runden Geburtstag hat, an Jürgen Drews, den ich persönlich auch sehr mag und den ich schon oft getroffen habe, und der ist 80. Wenn ich mir jetzt meinen Vater mit 80 nochmal so kurz vor Augen rufe und dann Jürgen Drews daneben stelle, denke ich, okay, der Jürgen, der wirkt um einiges jünger. Obwohl er auch gesundheitliche Probleme hatte in letzter Zeit. Also ich habe ganz, ganz viel für euch. Ich habe noch einen Fernsehtipp und ich habe noch einen Spruch der Woche. Also bleibt dran. Wir legen jetzt direkt mal los. Und zwar mit Arno. Der neue Thriller von Arno Strobel ist da und ich habe ihn gesuchtet. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist Mörderfinder. Das ist ja seine Serie Das Muster des Bösen. Und da geht es natürlich wieder um Fallanalytiker Max Bischoff und Handschriftenexperten Marvin Wagner. Und die erreicht noch vor der Eröffnung ihrer gemeinsamen Detektei ein ungewöhnlicher Auftrag. In Düsseldorf wurde der Sohn eines Richters entführt und ausgerechnet ein Häftling will, dass Max und Marvin in der Sache ermitteln. Rainer Klinke sitzt wegen Entführung einer Minderjährigen in U-Haft und fürchtet, dass er eine Mitschuld an dem aktuellen Fall tragen könnte. Denn der Täter, der den Jungen in seiner Gewalt hat, will Klinke zeigen, wie es richtig geht. Und als der entführte Junge tot aufgefunden wird und der Täter erneut zuschlägt, da ist Max und Marvin klar, dass ihnen extrem wenig Zeit bleibt, bevor ein weiterer Mensch stirbt. Es ist so spannend, Leute. Ich habe natürlich noch die ersten Sätze für euch. Aus dem Prolog diesmal. Er hat die Augen auf die Decke gerichtet, aber sein Blick verliert sich in der Unendlichkeit. Er befindet sich in einem tranceähnlichen Zustand, in dem er seinen Körper nicht mehr wahrnimmt. Dafür sind seine Gedanken so klar und bildhaft, wie er es erst seit kurzem erlebt. Er denkt an ihn, daran, wie sehr sich sein Leben seit seiner ersten Begegnung mit ihm verändert hat, wie logisch ihm alles erscheint, seit er ihm die Zusammenhänge erklärt hat, wie viele Jahre seines Lebens sind nutzlos verstrichen, weil er ihm nicht schon früher begegnet ist. Also Leute, ihr müsst es unbedingt lesen. Arno Strobels neuester Thriller, Mörderfinder, Das Muster des Bösen, wie immer bei Fischer erschienen. Und ich kann euch nur sagen, der neue Bestseller von Arno Strobel hat es in sich, der 5. Fall von Max Bischoff. Und es ist mega, mega gut, beängstigend und zeitgleich so spannend, dass man es nicht aus der Hand legen kann. Lieber Jürgen Drews, es ist nicht zu glauben, aber diese Woche bist du 80 geworden. Wenn man dich sieht, dann sieht man natürlich, dass du älter geworden bist, aber du wirkst immer noch so jung und so voller Leben, dass es richtig Spaß macht, dir zuzusehen. 1976 hattest du deinen größten Hit, Ein Bett im Kornfeld, und dieser Song ist ein Phänomen, denn jeder zwischen 10 und 100 kann ihn mitsingen, wenn er dann will. Die Frauen haben reihenweise Schlange gestanden bei dir, aber du bist seit 34 Jahren mit Ramona verheiratet und eigentlich immer mit ihr zusammen und unendlich glücklich, wie du sagst. Ich habe dich oft getroffen, damals bei RTL und auch später hier bei Radio Salü, bei Auftritten oder Hörerreisen, und es war immer so lustig mit dir. Und ja, auch etwas anstrengend, wenn du aufgedreht hast, denn dann gab's kein Halten mehr. Vor 2 Jahren hast du deine Bühnenkarriere offiziell beendet und seitdem bist du nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Du hast eine Nervenkrankheit, wirst schneller müde und bist nicht mehr ganz so trittsicher. Aber du meisterst das, auch mit Hilfe deiner Familie. Lieber Jürgen, ich wünsche dir noch viele Jahre mit deinen Liebsten. Bleib so, wie du bist und genieß das Leben, so wie immer. Liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Wag ist dran und wir sprechen heute über Haustiere. Er hat ja keine.
Nee, ich hatte mal einen Wellensittich, Toni, ein tolles Tier. Konnte fast gar nichts, aber war immer süß anzugucken.
Ja, ich habe ja Emil.
Ja, kann auch nix.
Nix mehr, muss man mittlerweile sagen. Ja. Der ist jetzt 15 und ich kann euch sagen, Leute, es wird von Tag zu Tag schwieriger. Also 15,5 ist er schon. Und er schläft nur noch. Er geht 3-mal am Tag raus, findet er auch nur geht so draußen. Hm. Er ist taub, er ist blind. Er hat eine Pupillenablösung, also so eine, ja. Das ist ganz, ganz schlimm, weil da kann er ganz schlimmen Augendruck kriegen und ganz schlimme Kopfschmerzen. Er hat schlechte Leberwerte, schlechte Bauchspeicheldrüsen, schlechte Nierenwerte. Muss ich noch viel sagen?
Ja, aber du hast ja schon mehrere Haustiere gehabt, ne, die du auch alle, wie du hast du eben so schön gesagt, über die Regenbogenbrücke begleitet hast. Bereitest du dich da jetzt auch schon drauf vor oder bist du nachher überrascht?
Ich bereite mich jeden Tag vor und ich bemühe mich auch jeden Tag nicht zu heulen und nicht immer zu denken, in diesen Dimensionen, weißt du, das könnte jetzt das letzte Mal sein, das. Weil dem ging es letzte Woche so schlecht, dass ich wirklich gedacht habe, wir müssten ihm helfen und ihn erlösen. Aber dann wurde es wieder besser und dann habe ich gesagt, nee, will ich jetzt nicht, weil ganz ehrlich, ich weiß immer ganz gut, wann der Zeitpunkt ist. Man fühlt es, glaube ich. Aber bei ihm ist es so, er ist der letzte von den beiden Kleinen. Und das fällt mir unendlich schwer. Und da muss ich wirklich auf mich aufpassen, dass ich auch den richtigen Zeitpunkt und ihn nicht länger lasse. Obwohl ich ja auch manchmal denke, die Tiere haben ja auch ihren Rhythmus und ihren Zeitpunkt. Vielleicht ist mein Zeitpunkt ja gar nicht seiner. Weißt du, wie ich meine? Das ist auch so eine Frage, die man sich dann immer stellt. Aber ja, ich habe eine gute Tierärztin, die betreut mich da gut, er hat keine Schmerzen. Er ist einfach nur ein alter, kranker Mann. Und krank ist dann ja auch relativ, weil trotz der schlechten Werte, und die sind jetzt nicht so schlecht, dass man die Hände über dem Kopf, aber die sind auffällig schon. Ja, aber er ist alt, er ist 15,5, da darf man schon mal einen schlechten Leberwert haben, weißt du?
Ja, natürlich.
Da haben andere Leute mit 30. Schlechte Leberwerte.
Ja, natürlich.
Aber es ist schon hart.
Wie erzählst du das? Aber ja, natürlich. Ja.
Und ich glaube, man muss das auch, wenn Leute wie du jetzt, die keine Haustiere haben, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Das ist ein Familienmitglied, was du gehen lässt. Und dann niemals den Satz sagen, ach, es war ja nur ein Hund, Katze, Wellensittich. Nee. Nie sagen. Und auch nie sagen, du kannst dir ja noch einen Hund anschaffen. Machen wir auch nicht. Also machen wir vielleicht, aber reden wir nicht drüber jetzt. Auch
ein Nachfolgehund.
Ja, aber trotzdem, das ist ja eben kein Nachfolgehund. Das ist das, ich bewundere Leute, die das können und sagen, ich kann nicht ohne Hund, deshalb hole ich mir jetzt einen neuen. Ich kann das nicht, deshalb habe ich immer Hunde auf Vorrat. Deshalb ja, die Itchy ist jetzt 5 Jahre da, weißt du, und da waren die auch schon alt, die beiden Kleinen, und trotzdem ist sie jetzt da und sie wird mir helfen, das zu überwinden, wenn es soweit ist. Das ist schon bitter. Ich wollte jetzt aber gar nicht so ein trauriges Thema.
Das ist aber schon sehr traurig.
Ja, lass uns noch schnell das Thema wechseln. War bei dir alles gut diese Woche? Keine Regenbogenbrücke in Sicht?
Ich habe Ostereier gekauft.
Gut, sehr schön. Und die hast du auch schon gegessen wahrscheinlich?
Nein. Die verstecke ich ja dann noch an Ostern. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Da können wir uns nochmal nächste Woche können wir drüber nachdenken, wo wir die Eier verstecken.
Ich bin sehr gespannt drauf. Ich danke dir und wünsche dir eine schöne Woche.
Dir auch.
Es gab eine wunderschöne Überraschung für Heinz Hönig diese Woche. Seine Frau Annika lockte ihn nach Sylt und überraschte ihn dort mit der Frage, willst du mich ein zweites Mal heiraten? Nach all den gesundheitlichen Problemen, die Heinz hatte und immer noch hat, wollte sie ein Zeichen ihrer Liebe setzen und natürlich hat Heinz Hönig auch ein zweites Mal Ja gesagt. Also ich habe ja immer gedacht, dass die Frau von Pierce Brosnan zu ihren Funden steht. Diese Woche zeigte sie sich mit dem Bond-Darsteller auf dem roten Teppich in New York komplett erschlankt. Man hat die fast gar nicht wiedererkannt. Eigentlich hätten ja alle Augen auf Brosnan gerichtet sein sollen, weil der da seine neue Mafia-Serie präsentiert hat. Aber Kaylee hat ihm die Show gestohlen. Unglaubliche 45 Kilo soll sie abgenommen haben. Ob sie das mit der Abnehmspritze Ozempic gemacht hat oder nicht, das ist nicht bekannt. Aber wenn ihr mich fragt, das ging so rasant schnell und damit halte ich das für sehr wahrscheinlich. Moderator Markus Lanz hat diese Woche ein ungewöhnliches Geständnis gemacht. In einer Talkreihe mit Kollege Johannes B. Kerner hat er erklärt, ein Helikoptervater zu sein. Er hat einen erwachsenen Sohn und zwei kleine Töchter und er erzählte, dass er immer das Gefühl habe, besonders auf die Mädchen aufpassen zu müssen. Und natürlich weiß er, dass das nicht ganz so optimal ist, aber er hat immer wieder betont, dass er nicht anders kann. Ich verstehe das, aber um eigene Erfahrungen zu machen und um auf sich selbst vertrauen zu können, ist es eben unglaublich wichtig, dass die Kinder auch alleine unterwegs sind und ihr eigenes Selbstbewusstsein entwickeln. Und dazu muss man als Eltern loslassen, ob man will oder nicht. Hans Rosenthal, das ist der Mann mit den großen Luftsprüngen. Da sollte man denken, jeder, der in den 70ern irgendwie aufgewachsen ist oder gelebt hat, der kannte den. Aber kannte man den wirklich? Es gibt jetzt einen Film über ihn, Rosenthal heißt er, und er kommt am Montag und der behandelt diesen Mann und da geht es um Deutschland im Jahr 78. Hans Rosenthal, Moderator der Ratesendung Dalli Dalli, ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nun steht die 75. Ausgabe an und das ZDF hat diese Jubiläumssendung für den 9. November terminiert. Doch damit hat Rosenthal ein Problem, denn für den jüdischen Holocaust-Überlebenden ist das Datum untrennbar mit dem 40. Jahrestag der Reichspogromnacht, dem 9. November 1938, verbunden. Und er ist als Ehrengast einer Gedenkveranstaltung eingeladen, bei dem auch Bundeskanzler Helmut Schmidt sprechen wird. Rosenthal steckt in einem Dilemma. Und obwohl er in der Zeit dieser Spielhandlung noch ein Kind war, bringt Regisseur Oliver Haffner dieses Zeitgefühl von damals unfassbar glaubwürdig rüber. Dieser ganze Film ist getaucht in die 70er Jahre, also 70er, 80er Jahre und es macht unglaublichen Spaß, das zu gucken. Die Besetzung ist hervorragend und Florian Lukas als Hans Rosenthal ist ein absoluter Hauptgewinn. Also müsst ihr gucken, großartig gespieltes Porträt mit einem ganz emotionalen Tiefgang. Rosenthal kommt am Montag um 7:45 im ZDF. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Das ist Laura Fröhlich. Und Laura Fröhlich hat ein Buch geschrieben. Die ist Speakerin, Expertin für Mental Load. Und dieses Buch heißt Familie als Team. Und das finde ich unglaublich interessant, weil zumindest in meiner Familie ist das so, dass ich immer denke, irgendwas ist hier falsch verteilt, Leute. Wir sprechen mal drüber. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Frau Fröhlich.
Hallo, Frau Straten.
Also, ich habe es ja schon gerade angedeutet, Familie als Team, warum funktioniert das manchmal nur, ja, ich sag mal, bedingt?
Ja, weil eine Person oft alle Fäden in der Hand hält. Also eine Person, die kompetent ist in der Alltagsorganisation, oft auch im Haushalt und sieht, was zu tun ist, sieht die Verantwortungslücken, springt hinein, hat dann aber auch sehr schnell das Gefühl, ich muss mich hier um alles kümmern und die anderen sehen sich dann so ein bisschen in der Assistenten- oder Assistentin-Rolle und schon haben wir das Problem, dass es sich dann nicht mehr gut aufgeteilt anfühlt.
Ich habe gerade schon gesagt, Sie sind Expertin für Mental Load. Was genau ist Mental Load denn?
Ja, das bezeichnet die Last, an alles denken zu müssen. Also die Zuständigkeiten für alltagsorganisatorische Dinge, von Arztterminen über Einkaufslisten. Was gibt's zu essen? Was müssen wir einkaufen? Die Kinderschuhe sind zu klein und so weiter und so fort. Und das kann schnell zu einer Überlastung führen und eben genau diesem Gefühl, wenn ich nicht dran denke, tut es niemand.
Und jetzt ist Familie ja ein Geflecht. Also da sind ja mehrere Personen dran beteiligt. Wie findet man denn raus, was für die Einzelnen besonders wichtig ist?
Ja, das braucht dazu ja eigentlich immer einen Ort der Kommunikation. Und deshalb ist es ganz gut, sich mal zusammenzusetzen. Ich nenne das ja immer das Küchenmeeting und über den Alltag zu sprechen. Vielleicht auch über dieses Gefühl, mir wird gerade alles zu viel. Und das kann auch bei Kindern durchaus vorkommen. Aber auch über die Frage, wie sauber muss eigentlich unsere Küche sein und so weiter und so fort. Und natürlich auch das Bedürfnis, ich brauche mehr Zeit oder ich würde so gern mal was mit euch zusammen machen. Und genau diese Fragen zu klären sind super wichtig und darum empfehle ich da, sich einmal in der Woche am Küchentisch zusammenzufinden.
Frau Fröhlich, ich sag mal so ein provokantes Beispiel, was ich immer gerne anbringe. Mein Mann wird da immer furchtbar sauer. Aber ich finde, wenn man jetzt mal die Mikrowelle einschaltet, dann ist es so, dass Männer zugucken, wie sich der Mikrowellenteller schön im Kreis dreht und warten, bis es Ping macht. Wir Frauen räumen in der Zeit die Spülmaschine aus, die Waschmaschine ein, gucken nochmal schnell nach den Hausaufgaben und machen tausend Dinge zwischendurch. Warum sehen manchmal Männer nicht, was man so in Pausenzeiten tun sollte? Oder ist es besser, so wie die es machen?
Ja, da gibt's verschiedene Perspektiven drauf. Also zum einen sind Frauen oft sehr eingebunden in das Thema Haushalt. Die wissen einfach, was es zu tun gibt, weil sie sich auch zuständig fühlen. Das liegt daran, dass wir oft mit weiblichen Vorbildern aufwachsen, die sich schon gekümmert haben und die Gesellschaft immer noch von Frauen erwartet, dass sie sich um Haushalt, Fürsorgearbeit, Kinder und Co. kümmern. Frauen spüren diese Erwartungshaltung und werden dann auch immer besser in der Haushaltsorganisation. Das heißt auch manchmal, so eine gute Haushaltsorganisation ist für Frauen da manchmal ein Zeichen von einem erfolgreichen Leben und da werden Männer ganz anders sozialisiert. Also ein gut geführter Haushalt wird nicht verknüpft mit einem gut geführten Leben von Männern. Also das ist so ein bisschen die gesellschaftspolitische Perspektive. Und wenn ich dann viel im Haushalt eingebunden bin, dann weiß ich eben, wenn was liegen bleibt, trage ich nachher die Konsequenzen. Und dann mache ich Multitasking, so wie Sie es gerade schön beschrieben haben. Während da was aufgewärmt wird, mache ich noch drei andere Sachen, die dann eben auch noch erledigt werden müssen, weil sie sonst liegen bleiben. Und das kommt dann dazu, dass eben gerade vielleicht, was Sie auch genannt haben, bei Paaren zum Beispiel der männliche Teil der Partnerschaft dann sagt, ja, dann ruhe ich mich doch in der Zeit schön aus oder guck so ein bisschen in die Luft, weil ich da auch nicht so ein Verantwortungsgefühl für diese gesamte Organisation habe. Das ist jetzt mal so meine Deutung.
Sehr gut gedeutet, so sehe ich das auch. Was ich ganz besonders gruselig finde, also obwohl ich es eigentlich gerne mache, ist das Kochen und das Planen des Kochens. Und das ist wirklich ein Zeitkiller und ein Gehirnkiller, finde ich, weil man damit immer beschäftigt ist. Haben Sie da einen Tipp?
Also zunächst muss man mal sagen, dass Menschen von außen, die jetzt selber nicht so kochen oder sich darum nicht kümmern, immer denken, es ist doch nur das Kochen. Aber was Sie jetzt gerade auch schon so sagen, das ist so viel mehr. Und das ist genau dieser Mental Load. Was muss ich einkaufen? Was gibt's zu essen? Was mögen alle? Was ist gesund? Wann gibt's mal wieder das Lieblingsessen von Familienmitglied A, B und C? Und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sind ja ständig, wie Sie gesagt haben, damit beschäftigt, zu überlegen, was muss ich einkaufen, wann gehe ich einkaufen, was gibt's wann zu essen. Und deshalb ist diese Frage, was gibt's heute zu essen, für viele Menschen auch so belastend, weil sie sich eben Tag für Tag damit auseinandersetzen. Und ich verstehe das total, was Sie sagen. Und darum ist da auch mein Vorschlag, zumal sichtbar zu machen, an was man da alles denkt, also auch die Familie mal mit einzubinden, Einkaufslisten schreiben und so weiter. Und dann vielleicht bei diesem Küchenmeeting, das ich schon erwähnt habe, direkt mal zusammen einen Plan zu machen, dass nicht mehr eine Person, in Ihrem Fall Sie wahrscheinlich, sich um all diese Fragen kümmern müssen. Und das ist genau diese unsichtbare und natürlich auch unbezahlte Arbeit, die auch oftmals auf den Schultern von Frauen liegt.
Genau so ist es, Frau Fröhlich. Ich habe Hoffnung, wenn ich Ihr Buch lese. Warum fällt es uns Frauen oft so schwer, Verantwortung abzugeben?
Ja, Frauen haben oft das Gefühl, sich um alle Bereiche ihres Lebens kümmern zu müssen, also alle Bälle in der Luft zu halten. Viele Frauen haben sich dann auch ein weitläufiges Organisationssystem aufgebaut und schauen, dass alles funktioniert. Und jetzt was abzugeben, so einen einzelnen Faden zum Beispiel oder auch mal locker zu lassen, fällt dann logischerweise total schwer. Deshalb finde ich es auch immer gemein, Frauen dann sozusagen vorzuwerfen, was man manchmal in Zeitungsmagazinen oder so hört, ihr lasst ja einfach nur nicht los, das ist euer Problem. Aber trotzdem ist es eben gerade dieses Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle, ich mache es schnell selbst. selber, was natürlich auch zu Mental Load führt. Und darum ist es, glaube ich, für viele Frauen, und dann nehme ich mich mit ein, ganz wichtig, sich zu trauen, auch mal loszulassen, Aufgaben abzugeben, weil wir sonst aus genau diesem Teufelskreis nicht rauskommen.
Das stimmt. Und manchmal ist es ja auch so, dass man einfach weitermacht und macht und macht und macht. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man dann echt sauer wird, ein Handtuch durch die Gegend schmeißt und mal rumschreit, ich kann jetzt nicht mehr, mir ist das zu viel. Warum eskaliert das dann? Wie sagt man vorher Stopp?
Ja, zum einen ist es total logisch, dass es eskaliert, weil unser Gehirn, also gerade dieses Gehirn, das sich um alles kümmern muss, da sind wahnsinnig viele Informationen drin und unser Gehirn ist auch endlich vom Speicher her. Und wer den Kopf voll hat, kann die Emotionen nicht mehr gut kontrollieren. Also kein Wunder, dass Menschen hier, gerade Frauen, auch mal ausflippen. Umso wichtiger ist es, dass wir regelmäßig über diese Belastung sprechen, dass wir auch formulieren, es wird mir gerade zu viel, ich habe so viele Dinge im Kopf, ich möchte gerne, dass wir uns das besser aufteilen, damit es eben nicht zu dieser Eskalation kommt. Denn die anderen Menschen in unserer Familie, die sehen ja nicht, was in unserem Kopf los ist. Und das zu formulieren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch wirklich mal zu sagen, ich möchte es nicht mehr so, wie es jetzt ist, ich möchte etwas verändern und ich möchte mein Kopf freikriegen.
In Ihrem Buch sprechen Sie ganz oft von Listen, Listen, die man anfertigen kann. Warum sind die so wichtig?
Ja, weil alles, was sichtbar ist, muss unser Gehirn nicht ständig wieder hervorkramen. Und darum ist es so wichtig, diese unsichtbaren Dinge, die im Gehirn ablaufen, diese ganzen Aufgaben und Erinnerungen und Termine sichtbar zu machen, zum Beispiel mit einer Liste. Ganz simpel, die Einkaufsliste. Wir kennen alle das Gefühl, in den Supermarkt zu gehen, keine Liste zu haben. Und dann, was brauchen wir nochmal? Oh, jetzt habe ich ganz vergessen. Ach, dann nehme ich das mit. Und zu Hause fällt uns ein, Mist, ich habe ja Salz vergessen. Und darum sind Listen so wichtig und eben nicht nur in diesem Bereich, sondern vielleicht auch, was gibt's gerade an Familienaufgaben? Ja, die Spülmaschine muss gereinigt werden, neue Schuhe für das Kind müssen besorgt werden. Sowas mal aufzuschreiben und diese Listen gemeinsam zu führen, hilft auch dem Gehirn, sich nicht ständig um diese unsichtbaren Aufgaben kümmern zu müssen.
Verstehe ich. Frau Fröhlich, im Urlaub sollte man ja denken, okay, da sind alle entspannter, da läuft es einfacher. Das ist aber nicht immer so. Warum nicht?
Ja, im Urlaub ist ja oftmals eigentlich der Alltag ganz ähnlich, der Urlaubsalltag. Wenn man jetzt nicht gerade All-Inclusive gebucht hat, muss ja trotzdem vielleicht gekocht oder der Wanderrucksack gepackt werden. Und da fühlt sich dann der Urlaub für manche Leute an wie zu Hause nur ohne Spülmaschine. Und
Ja, genau.
Deshalb ist es da auch ganz gut, vor dem Urlaub gemeinsam über Erwartungen zu sprechen. Zum Beispiel, ich bin da ja auch betroffen von Mental Load, sage ich dann zu meiner Familie, in diesen 14 Tagen möchte ich mich nicht um das Frühstück kümmern, zum Beispiel. Oder vielleicht auch im Vorfeld schon gemeinsam Einkaufslisten zu schreiben. Denn ich sag mal, gerade beim Urlaub kann die Frage, haben wir alles, Schatz, gerade in partnerschaftlichen Beziehungen wieder zu dem ersten Konflikt noch vor der Abreise führen. Und darum rate ich auch hier, zusammen zu besprechen, was erhoffen wir uns vom Urlaub, nämlich natürlich auch Erholung und das vor allem auch für die Person, die sonst im Alltag ganz besonders viele Dinge im Kopf hat.
Das ist richtig. Frau Fröhlich, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, ne, was würden Sie sagen? Was ist besonders wichtig als Familie? Sind es die Listen? Ist es das Gespräch? Was ist es?
Also die Grundlage, würde ich sagen, ist die gemeinsame Entscheidung, diese Fürsorgearbeit und diese Alltagsorganisation wichtig zu nehmen, also auch als wertvoll zu erachten. Die Erwerbsarbeit ist nicht das Einzige, was wir tun müssen, sondern eben auch diese ganze Haushaltsarbeit. Und da auch gemeinsam zu beschließen, wir fühlen uns gemeinsam verantwortlich und wir möchten das als Team erledigen, so gut es eben geht, auch aufteilen. Und deshalb habe ich das im Buch auch beschrieben. Es gibt so Spielregeln. Wer im Haushalt lebt, ist auch in dem Maß, in dem es dieser Person möglich ist, verantwortlich, Aufgaben zu übernehmen. Und ich glaube, dieses gemeinsame Mindset, so wie ich es jetzt mal nenne, dieser Wille auch, gemeinsam den Alltag zu gestalten, würde ich sagen, ist die Grundlage. Die Listen, die Küchenmeetings sind da natürlich sehr gute Werkzeuge. Wenn aber die Grundlage nicht stimmt, dann helfen auch die Werkzeuge nichts. Und darum ist, glaube ich, so diese Basis ganz wichtig. Und da gibt es dann auch extra Spielregelkarten im Buch, damit wir uns sozusagen ja auf dem gleichen Sockel befinden und dann gemeinsam schauen können, wie können wir den Alltag bewältigen und welche Tools sind für uns als Familie sinnvoll und nützlich.
Das ist überhaupt schön an Ihrem Buch, dass es wirklich nicht nur eine Erklärung ist, sondern Sie haben ganz viele Übungen dabei, Tabellen gibt es da drin, Regelkarten. Also ich kann es nur empfehlen und vielleicht dem Mann einfach mal auf den Nachttisch legen. Ich werde das mit diesem Buch heute noch tun. Laura Fröhlich, Familie als Team, zusammen stark, Familienleben effizient und liebevoll. Das ist bei Rowohlt Polaris erschienen. Und liebe Frau Fröhlich, vielen Dank für dieses schöne, kurzweilige und interessante Gespräch.
Danke, Frau Straten.
Das war's für mich. Und natürlich gehe ich nicht ohne den Spruch in dieser Woche. Und der Spruch in dieser Woche ist richtig tief, finde ich. Lass dich nicht von dem Gestern davon abhalten, dein Morgen in etwas Großartiges zu verwandeln. Und das finde ich sehr, sehr treffend, weil das tun wir oft. Wir bremsen uns oft aus, weil wir zu viel im Gestern hängen und konzentrieren uns zu wenig auf das, was wirklich zählt, nämlich auf das Jetzt und eigentlich auch auf